Rasengeflüster, der Fußball-Podcast mit Jens Umbreit und Pascal Testroth.
Der Podcast heißt Rasengeflüster. Uns gibt es seit Sommer 2018 und uns gibt es immer noch in unterschiedlichen Zeitabständen. Heute eine neue Folge. Wir diskutieren querbeet über die ersten drei deutschen Ligen und starten mit unserem Stammgast. Erste Folge Rasengeflüster in diesem Jahr und der Stammgast ist da. Der Mann, der entweder Dressurreiten oder das Dschungelcamp dem Spiel Wolfsburg gegen Kiel vorzieht. Das hat er mir jedenfalls am Freitag geschrieben. Paco Testroth ist in der Leitung. Paco, guten Tag.
Guten Abend, Jens. Ich möchte eine inhaltliche Analyse von dir, von dem Spieler, weil du hast ja ganz geschaut, oder?
Ich hab's nicht ganz geschaut, aber ich sag dir ganz ehrlich, ich habe dann das gemacht, was du nicht darfst. Ich habe dann zu Beginn der zweiten Halbzeit 5 Euro auf den VfL Wolfsburg gesetzt, weil ich mir irgendwie ja im Gefühl hatte, dass sie das Spiel noch drehen könnten. Und sie haben es ja fast gedreht, aber ich habe die 5 Euro trotzdem verloren.
Also der typische Tippspieler, ich habe fast gewonnen.
Ja, naja, gut. Solche Spiele müssen für mich irgendwie einen Reiz haben. Und so normal hatte das überhaupt keinen Reiz, dass ich mir das jetzt ansehe. Und ich muss ja sowieso sagen, mein Fußballkonsum ist jetzt nicht größer geworden in den letzten Jahren. Und ich dachte mir dann aber trotzdem, ach, jetzt will ich den Paco aber auch zeigen und ihm sagen, ich habe mir das Spiel dann doch ein bisschen angeguckt. Hast du Dschungelcamp überhaupt, also da muss ich ja sagen, das geht an mir komplett, aber komplett vorbei. Es ist jetzt die 18. Staffel offenbar und ich muss dir sagen, ich habe auch von den 17 Staffeln zuvor wenig gesehen, bis gar nichts.
Ja, ein paar habe ich mal teilweise gesehen, war ja auch einfach mal dadurch, dass man es oft war, wenn wir im Wintertrainingslager waren, lief es irgendwie.
Habt ihr dann gemeinsam geschaut?
Nee, aber abends so im Zimmer hat man da mal ein bisschen geschaut.
Okay.
Aber die jetzige, keine Ahnung, ich weiß, dass Jörg Dahlmann dabei ist, habe ich gelesen.
Siehst du? Jörg Dahlmann würde mir auch was sagen. Lili Becker natürlich durch ihren ehemaligen Mann. Jürgen Hingsen, wirklich Zehnkampflegende gewesen. Aber ansonsten kenne ich einige sogenannte Reality-Stars, die sagen mir gar nichts.
Ich kenne Nina Boot, weil ich früher immer GZSZ geguckt habe.
Ja, gut.
Da gab sie. Und was noch? Jillis irgendwas, habe ich gelesen.
Genau, die
und war Jimmy doch, Blue Ochsenknecht.
Genau, wollte ich sagen. Genau. Und ja, Edith Stehfest durch ihren Mann dann noch.
Stimmt. Stimmt.
Aber ansonsten ist es auch teilweise wirklich, ich sage, wäre ich alt oder wäre ich älter? Also ganz ehrlich sagen.
Ja.
Aber wir wollen ja hier auch nicht übers Dschungelcamp reden, denn wir haben tagesaktuelle Themen. Bist du gespannt auf den Feldversuch, den jetzt die Deutsche Fußballliga gemeinsam mit dem Deutschen Fußballbund wagen wird? Die Schiedsrichter müssen jetzt ihre Entscheidung oder die Entscheidung des Videoassistenten in einzelnen Arenen öffentlich erklären. Das stelle ich mir interessant vor.
Ja, finde ich richtig gut. Also finde ich, wurde höchste Zeit, dadurch, dass dann mal Tacheles geredet werden muss und die Sachen mal begründet werden sollen oder können. Und,
ja, aber ich glaube, die erzählen dir nur, okay, das Tor wurde nicht anerkannt wegen Abseits. Und dann werden die da aber nicht mehr noch erklären, warum und weshalb, sondern es liegt hier eine klare Abseitsentscheidung vor.
Ja, aber zum Beispiel jetzt am Wochenende hätte mich mal interessiert, zum Beispiel, weil das ist ja immer die Sache. Wir diskutieren alle drüber, also jetzt Dortmund-Bremen. Entscheidend ist doch wirklich, für mich sollte der Schiedsrichter entscheidend sein. Und wenn ich dann danach lese vom DFB, wir haben in der Gruppe besprochen und denken, dass es doch wohl eine Fehlentscheidung ist. Das ist ja klasse. Lass den Schiedsrichter doch reden. Und er sagt, in dem Moment, ich bin der Meinung, Benze Baini stört Friedel nicht entscheidend. Friedel hätte auch so den Impuls gemacht und deshalb zählt das Tor für mich und fertig. Ja, dann ist es doch auch fertig. Aber deswegen finde ich das ganz gut.
Ich würde ja auch den Schiedsrichter mehr entscheiden lassen, als er jetzt mal gerade macht. Und du merkst das ganz deutlich, wir haben es ja auch schon mal besprochen, wenn der Schiedsrichter dann von der zweiten in die dritte Liga mal an einem Wochenende versetzt wird, flattern die auch teilweise und denken, ach, ich habe ja noch einen VAR, aber da gibt's keinen VAR.
Also ich sehe es komplett so und ich finde jetzt am Wochenende, habe ich heute noch wieder gesagt, unser Spiel gegen Unterhaching, wir hatten echt 6-7 Situationen, wo Pechschläge im 16er waren und ob der jetzt eine Hand beteiligt war oder nicht beteiligt war, aber es ging einfach weiter, weil er hat so gut entschieden, wie er es nur konnte. Ich habe natürlich eine andere Meinung über den Elfmeter, der gegen uns gegeben wurde, weil ich finde, es ist keiner. Ich kann aber auch irgendwo verstehen, wenn er sagt, ja, aber die Hand ist ja im Spiel und der Nachschuss hätte sein können und der wurde weggenommen durch die Hand. Ja, fertig. Also ich fand's gut letzte Woche. Ich habe letzte Woche ein Tor geschossen in Mannheim, hätte mich natürlich unfassbar gefreut, wenn es gezählt hat, aber das war eine Sache von 3 Sekunden, weil ich schieße das Tor, schaue rechts rüber, ah, Mist, der hat die Fahne gehoben, weiter geht's. Und das finde ich doch viel, viel besser als.
Ich auch. Ganz ehrlich, ich bin da jedes Wochenende, sag mir, okay, selbst wenn es Fehlentscheidungen gibt und wir auch dann immer mal hadern und sagen, ach Mensch, das kann man ja auch anders entscheiden, aber du hast viel mehr Emotionalität. Du musst dann nicht denken, ach, klar, wenn du ein Gegentor kassierst, hast du immer noch in der ersten und zweiten Liga die Hoffnung, naja, vielleicht hat ja Köln im Keller irgendwas gesehen. Aber was die da manchmal auch für Zeit brauchen, wirklich wie viel Zeit da ins Land geht, also das dauert ja elendelang. Und ich weiß nicht, ob es durch den virtuellen Abseitsassistenten dann in der nächsten Saison, der ja auch hier in Deutschland dann eingeführt wird, schneller wird. Also.
Und Jens, man muss doch ganz klar sagen, im Fußball gibt es doch kein Schwarz und Weiß so. Weil es ist Situation, da sagst du, es ist ein Elfmeter, ich sage, es ist kein Elfmeter und der Dritte weiß gar nicht, worüber man redet, so ungefähr.
Ich also, sag ja mittlerweile, wir haben ja auch mal kurz geschrieben, dass das Tor von Stefan Kutschke, also wir haben heute schon noch mal drüber geredet, man kann es sogar als regulär betrachten, wenn man mehrere Bilder sieht, so ganz deutlich steht er da nicht mehr im Abseits. Haben wir jetzt mehrere gesagt.
Das ist sehr überraschend, dass die Aussage jetzt von dir kommt. Ja, hätte ich keinen Euro drauf gesetzt. Also, ich dachte jetzt, da kommt, ja, Paco, also eindeutigere Abseitssituation, das habe ich ja noch nie gesehen. Also, boah, was für eine Neuheit heute. Montagnachmittag, 15 Uhr. Jens Umbreit sagt, Tor Dynamo Dresden.
Regulär.
Aber hundertprozentig.
Also nach mehrfachem Schauen der Bilder bin ich davon überzeugt. Am Samstag habe ich auch noch gezweifelt und dachte, das könnte auch knapp abseits gewesen sein. Mittlerweile Montag bin ich der Überzeugung, das war ein reguläres Tor. Aber ohne Fax und Krümel. Ich bin ja auch der Meinung, wenn ein Schiedsrichter, ich habe es am Wochenende auch bei einer anderen Sportart erlebt, wenn der Fehler macht und der hatte nun zwei oder drei Fehler gemacht und wenn der danach zum Trainer hingeht und sagt, boah, bei ein, zwei Situationen habe ich sicherlich auch falsch hingelegt. Du nimmst aus dem Ganzen ganz viel Emotion raus und lässt auch den Trainer der Mannschaft mit einem anderen Gefühl zurück. Nimmst so viel auch Aggressivität aus der ganzen Lage. Und es hilft ja, selbst im Nachgang, als wenn du auf deine Meinung beharrst und sagst, nein, ich war mit allem richtig und ich lag da komplett richtig. Das haben wir hier auch schon diskutiert. Wenn du kommunizierst, ich finde, Kommunikation ist das A und O beim Schiedsrichter. Und wenn er gut kommuniziert, ist es auch ein guter Schiedsrichter.
Und das hat der DFB jetzt ja gestrichen, allein durch die Regelung mit der gelben Karte, weil ich habe das Gefühl, es wird mittlerweile, die werden ja auch immer beobachtet und es wird viel mehr darauf geachtet, wie reagieren sie in solchen Situationen, als wie, ob die Entscheidung jetzt richtig oder falsch ist. Und wir hatten am Wochenende wirklich diese Elfmetersituation und ich finde es einfach völlig in Ordnung, dass der Bladen, der war es, der hat den Ball gegen die Hand bekommen, zum Schiedsrichter geht und sich das erklären, also wirklich vernünftig hingegangen. Und er läuft hin und dreckgelb. Ja, aber er hat nichts gemacht, er will doch nur in dem Moment, natürlich wird die Entscheidung nicht mehr geändert, aber wenn wir doch nur hören, hey, wieso hast du das jetzt gefilmt? Ich habe den doch erst gegen das Knie bekommen, dann gegen die Hand. Gelb, geh weg, geht alle weg. Und okay, gut. Dann haben wir halt das Spiel so.
Ja, du hast natürlich auch gerade in der dritten Liga Schiedsrichter, hatten wir in der Vorwoche, die dann irgendwann auch mal höher pfeifen wollen und die natürlich auch sehen, Mensch, hier wollen wir uns auch anbieten. Und die natürlich auch die ganzen Schiedsrichterbeobachter sehen.
Ja, stimme ich dir voll zu und ist ein bisschen zu extremes Pfeifen oft so oder extremes Präsentieren so. Und wie du schon sagst, so Kommunikation ist viel. Und wenn man doch Dinge erklärt und sagt, oh, das habe ich aber so gesehen, weil, wie gesagt, wir hatten jetzt am Wochenende dieses Spiel und ich kann dir nicht sagen, dass ich jede Szene richtig gesehen habe oder ob ich sie richtig beurteilt habe, weil das kann kein Mensch der Welt so schnell sehen und dann hast du halt diese Entscheidung, aber dann läuft das Spiel wenigstens. Also wir hätten am Wochenende, weiß ich nicht, wir hätten 115 Minuten gespielt wahrscheinlich am Ende, weil jedes Mal zwei Minuten geguckt und war das jetzt Hand, war das keine Hand, war das absichtliche Hand, war das unabsichtliche Hand, aus welchem Winkel war die Hand und so war doch in Ordnung.
Moment, habt ihr auch 3-1 gewonnen. Kurioses Spiel, Torhüter standen irgendwie im Mittelpunkt, ne?
Definitiv, also bei uns ja durch den Torwartwechsel standen im Mittelpunkt, dann Konstantin Heidel nicht einen ganz so glücklichen Tag gehabt, nennen wir es mal so, und dann durch unser Eigentor, habe ich so oft jetzt auch noch nicht gesehen, dass so ein Eigentor fällt, das hat mich ein bisschen an Christoph Kramer erinnert, damals in Dortmund, also deswegen stand schon im Mittelpunkt, muss man wirklich sagen.
Das Eigentor war trotzdem schön. von Fröder. Also,
ja. Ich habe ihn auch gratuliert zu seinem ersten, oder nicht zu seinem ersten, zu seinem vierten Saisontor mittlerweile schon. Den muss man erstmal so wegmachen. Nein, Gott sei Dank.
Früher hast du vielleicht eine Kiste in die Kabine stellen müssen, oder?
Ja, früher war das so. Heute muss man da eher. Was hat der Schuppi immer gesagt? Was sollst du trinken? Gepresste Gurken oder was sollst du mal trinken?
Matcha oder irgendwas.
Ja, wahrscheinlich müsst ihr es heute machen.
Wahnsinn. Man muss sowieso sagen, euer Start ins Jahr ist ganz ordentlich, oder?
Punktetechnisch ja, leistungstechnisch leider noch nicht so. Aber
das kann ich dir auch von anderen Mannschaften erzählen. Das
genau, ist ähnlich. Deswegen, also da muss man einfach sagen, da können wir uns steigern, das wissen wir auch, das müssen wir auch, gerade jetzt zum nächsten Wochenende, weil dann kommt Saarbrücken, das wird schon mit einer Hausnummer. Aber die Punkte haben wir erstmal auf dem Konto und damit schade ich doch dann lieber, als wenn man sagen würde, oh, Leistungstechnisch war super, aber wir haben keine Punkte geholt. Von daher, ja, der Start bisher ist geglückt, aber wir haben auch noch eine große Aufgabe vor uns.
Saarbrücken, ne?
Jetzt Saarbrücken und allgemein in der Rückserie. Ich meine, du kannst die Tabelle lesen, ich kann die Tabelle lesen. Wir haben einige Punkte Rückstand, die wollen wir aufholen. Und wenn ich unseren Spielplan sehe, das ist schon ein Brett, weil wir haben echt alle großen Gegner auswärts in der Rückserie. Also von daher müssen wir auch punkten.
Wie siehst du die Tabelle? Ich finde schon, nach diesen zwei Spielen, ein paar Mannschaften rutschen so ein bisschen raus.
Ja.
Und ein paar Mannschaften sind halt mittendrin statt nur dabei. Wir werden jetzt so ein bisschen reden. Aber ich würde zum Beispiel sagen, für deinen Ex-Verein, du hast ja einige Ex-Vereine, aber für den aus dem Erzgebirge könnte es zum Beispiel schon schwierig sein. Also mit 30 Punkten hast du halt 8 Zähler zu Rückstand auf Saarbrücken. Klar, es ist noch eine Menge zu gehen, aber du bist halt Zehnter und du musst halt die ganzen anderen aufholen. Zwischen Bielefeld und Ferl würde ich momentan die Trennlinie sehen. Wobei, mein Geheimtipp war ja immer Hansa Rostock, aber die haben den Start ins neue Jahr jetzt auch nur so semi hinbekommen.
Ja, absolut, habe ich auch gedacht. Also war wieder ein unfassbar überraschendes Ergebnis. Diese Liga ist verrückt, ne? Also Wiesbaden verliert gegen Ferl am ersten Rückrundenspieltag und haut dann Rostock 4-1 weg, wo ich gedacht habe, Rostock, wer soll die noch mal aufhalten? So, die werden wahrscheinlich marschieren ohne Ende. Ja, Aue ist schon ein Rückstand. Sandhausen natürlich einen erheblichen Rückstand. Muss man schon sagen, also sie müssen ja im Moment gerade nach unten gucken, ja.
Hat der Trainerwechsel gar nicht funktioniert, oder, in Sandhausen bislang?
Bislang noch gar nicht. Also muss man wirklich sagen, 27 Punkte, also vor 6-7 Spieltagen waren sie noch Tabellenführer, so ungefähr.
Verrückt waren die doch. Die waren ja doch ganz oben in der Tabelle. Weißt du, ich habe mal geguckt, nach dem Spiel gegen Dynamo Dresden haben die nicht einen Zähler geholt. Also inklusive des Spiels gegen Dynamo. Das war das Top-Spiel damals. Die waren vor Dynamo. Und guck dir mal an, die sind jetzt 13. So schnell kann es gehen.
Und man muss wirklich sagen, also jetzt ist schon wirklich so, bis auf die ersten drei müssen die dahinter jedes Wochenende eigentlich dreifach punkten. Weil ansonsten kann mit einem Spieltag der Rückstand zu groß werden oder so groß werden. Ich sag wirklich, wir haben am Wochenende Saarbrücken, wir haben 4 Rückstand auf Saarbrücken. Verlieren sollten wir auf gar keinen Fall. Weil dann hast du schon mal 7 auf Saarbrücken, das sind 3 Spiele. Das ist schon nicht wenig. Deswegen, also ein bisschen so vor 4-5 Spieltagen hat man ja noch gesagt, auch man ist jetzt gerade 13., aber mit 2 Siegen bist du Zweiter oder Dritter. Das hat sich ein bisschen geändert. Also ist schon ein bisschen auseinandergezogen worden.
Also fangen wir mal oben an. Wir hatten ja Topspiel am Samstag.
Ja.
Cottbus gegen Dresden. Und man muss wirklich sagen, war ein schönes Spiel. Also war ein gut anzusehendes Spiel. Waren wirklich 2 Top-Teams. Wobei man sagen muss, boah, Cottbus ist brutal stark. Ihr habt ja Ende der Hinrunde im Dezember gegen die gespielt. Aber Hut ab, was da Pele Wollitz hingestellt hat für eine Mannschaft. Und es ist wieder, wie jedes Jahr, ein Aussteiger dabei, der rockt. Und in diesem Jahr ist es Energie Cottbus.
Also ich muss wirklich sagen, ich habe das Spiel am Wochenende 90 Minuten geschaut. Cottbusser waren für mich auch besser. Also in dem Spiel muss ich wirklich sagen, es wäre nicht unverdient gewesen, wenn Cottbus das Spiel gewonnen hätte. Man muss sagen, gegen uns waren sie auch schon gut, aber da war noch der große Unterschied. Sie haben ohne Stürmer gespielt quasi. Jetzt haben sie ja mit Engeler begonnen und am Ende mit Timmy geendet. Das hat man schon gemerkt, gerade so in der zweiten Halbzeit, aber auch gegen uns hatten sie die Möglichkeiten, dann auch auf 2-0 zu stellen, am Ende 1-1. Wir haben dann die letzte Chance noch gehabt, da hätten wir gewinnen können. Aber sie haben halt das Quäntchen auch gerade auf ihrer Seite, also muss ich wirklich sagen, weil wenn ich dann sehe, das Tor, also klar, die klaren Chancen hatte Cottbus, aber das Tor an sich schießt Timmy wahrscheinlich ein einziges Mal in seinem Leben so. Mit dem Hinterkopf hinten rein.
Ja.
macht er auch nicht so oft, ne, aber die sind brutal gut
und haben dann natürlich das zweite Leben quasi und rocken ja dann nochmal in der Schlussphase, bin ich komplett bei dir. Also jeder, mit dem du gesprochen hast, hat gesagt, okay, Gott sei Dank haben wir ja wenigstens einen Punkt geholt. Ja. Auch wenn du so spät den Ausgleich kassierst.
Ja, komplett. Also es ist echt krass, wie die marschieren, finde ich.
Cottbus ist jetzt nicht mehr nur ein Geheimfavorit. Weil, guck dir an, die haben 3 Punkte Vorsprung auf Saarbrücken. Auf den 4. Platz sind es sogar 6 Punkte. Und ja, Wochenende wird sicherlich auch interessant. Spielen sie in Aachen. Aachen sehr, sehr emotional, stimmungsvoll. Die haben schon noch ein paar Aufgaben vor sich. Aber trotzdem, so auch wie das Pele Wollitz moderiert, gefällt mir das sehr, sehr gut. Muss man wirklich so sagen. Er nimmt auch so ein bisschen den Druck von seiner Mannschaft. Das hat er auch letzte Woche gesagt. Das ist natürlich was anderes als in Dresden. Da ist ein ganz anderer Druck da.
Ja, stimme ich dir voll zu. Und den großen Vorteil, den ich sehe, sie kennen die Situation, oben zu sein aus dem letzten Jahr. Ja. Also sie wissen, wie es sich anfühlt. Und ich glaube nicht, dass sie sich wirklich eine Platte machen, so, sondern einfach, ja, die geben einfach weiter Gas. Wird schwierig. Also, puh, wenn ich sehe, wir haben echt 7 Rückstand auf sie. Es sind 3 Spiele, das ist echt viel. Werden natürlich alle alles tun, damit wir die nur abfangen. Aber den Rückrundstart gegen Bielefeld und Dresden 4 Punkte zu holen, chapeau.
Stark. Ja, muss ich auch. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass sie in Bielefeld, so wie sie gewonnen haben, muss ja auch mal sagen, das war ja nicht glücklich, sondern Bielefeld hatte nicht den Hauch einer Chance.
Absolut. Also hätte ich auch nie mit gerechnet.
Jetzt sage ich dir, Dynamo Dresden kennt das auch, wie das ist, Erster, Zweiter zu sein und da in die Rückrunde reinzugehen. Glaubst du, die machen sich eine Platte? Also ich sage ja, und sie sagen es ja auch offen, nee, wir denken nicht mehr, weil du natürlich auch sagen kannst, hast einen anderen Trainer, hast einen anderen Sportdirektor, hast auch einen Teil der Spieler, die letztes Jahr nicht da waren. Das Umfeld, Paco, du kennst das hier, das Umfeld erinnert dich immer mal wieder dran, was im Vorjahr vor 12 Monaten gewesen ist.
Ist ja auch auf jeder Pressekonferenz, in jeder Frage ein Thema. Und automatisch machst du Also ich sag, wenn du am Wochenende gegen Aue verlierst oder nicht dreifach punktest, absolut. Also ja, weil es ist einfach, ich sage, in meinen Augen, Dresden ist so quasi auch vom Ganzen drumherum die einzige Mannschaft, auch mit dem Vorjahr und so weiter, wo jeder sagt, die müssen aufsteigen. So, die müssen. Alle anderen so, ganz, ganz viele wollen und haben auch das Potenzial dazu, aber irgendwie.
Boah, habt ihr nicht auch vor der Saison ausgegeben,
dass wir wollen? Hundertprozentig. Das ist unser absolutes Ziel. Und da tun wir alles für. Und trotzdem sind wir im medialen Druck ja gar nicht so drin. Also, es ist ja einfach so. Natürlich, also, ja, da können sie noch so oft betonen, ja, wir sind aber ja eine andere Mannschaft und wir denken nicht mehr dran an letztes Jahr. Ja, trotzdem, also, Auftakt 25, noch nicht ganz so geglückt, ne? Zu Hause gegen Köln, die eine Bombenmannschaft sind, aber das zählt einfach
nicht. Überrascht dich das? Also, Viktoria Köln, ich habe vor dem Start gegen Dynamo dann mal auf die Tabelle geguckt, hab gedacht, da war Viktoria 6., jetzt sind sie ja 4. Dachte, boah, Jansen macht das aber auch gut. Also, dort guckt ja medial nun auch überhaupt niemand drauf. Die Augen sind in Köln auf den FC gerichtet und da kann heimlich still und leise Olaf Jansen dort arbeiten. Und pass mal auf, am Ende lacht Olaf Jansen und wird vielleicht Viktoria Köln in die Relegation. Was weiß ich denn?
Ich finde es echt krass, weil ich fand, die letzten Jahre habe ich immer so gedacht, oh, Viktoria Köln ist so ein bisschen mein Geheimtipp, weil sie immer so eine richtig starke Truppe haben. Und dieses Jahr war zum ersten Mal so, wo ich gedacht habe, ich glaube, nee, dieses Jahr sind sie nicht so gut, weil sie hatten auch ein paar Verluste im Sommer. Dann war der Auftakt, haben sie gegen Dresden ja damals verloren. Am ersten Spieltag und ja, dann war irgendwie nicht so. Und im Spiel gegen uns habe ich zum ersten Mal gedacht, hui, die haben aber Power, die haben Energie. Da haben wir ja, ich glaube, zwischen 4-1 zurückgelegen, haben am Ende 4-4 gespielt und jetzt stehen sie auf 4 und ja, gerade der Sieg gegen Dresden schon verdient, finde ich. Das war schon gut, was Köln da gespielt hat und sind voll mit dabei und ja, in Köln spielt niemand gerne, ist einfach sehr, sehr unangenehm dort im Stadion.
Saarbrücken auch gut gestartet.
Ja. Aber ist auch eine Top-Mannschaft. Also Jens, die gehören da oben auch hin. Und vom Spielerpotenzial, vom ganzen Drumherum, ja, die gehören da oben mit drin. Die werden bis zur letzten Minute ein großes Wort mitreden. Waren im letzten Jahr schon, wo sie am Ende dann halt irgendwo ihre Kräfte gelassen haben durch den DFB-Pokal. Nee, aber die gehören da oben schon mit hin. Das ist eine Bombenmannschaft und definitiv werden oben mit dabei sein. Also.
Spielen vielleicht ein paar Mal zu häufig unentschieden, aber haben die wenigsten Niederlagen aller Drittligisten. Nur dreimal verloren.
Ich hoffe am Wochenende vierte Mal. Aber das, also dass die da oben stehen, das überrascht mich jetzt keineswegs. Und ja, dass wir Bielefeld auch mit oben dabei sind, auch das überrascht mich nicht, weil es sind einfach für mich die besten Mannschaften der Liga.
Bei Bielefeld ist halt die Frage, die haben ja auch nochmal Pokal. Und ein Pokal lenkt vielleicht immer so ein bisschen latent ab, aber es könnte gegen Werder Bremen auch die letzte Runde sein. Wobei, so eine kleine Chance hat Bielefeld gerade mit dem Heimvorteil im Pokal immer. Da bin ich mir relativ sicher.
Also uns hat es damals nicht gestört, als wir mit Bielefeld bis ins Halbfinale gegangen sind. Ja, ne? Siehst du. Aber diese Niederlage gegen Cottbus, die tut schon weh, Jens.
Oh ja, aber
zu Hause auf
4-0 gewonnen. Da haben sie schon wieder ein paar Sachen gerade gerückt. So. Ja, Rostock, wie gesagt, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie so eine Packung, 4-1 ist ja wirklich eine Packung bekommen. Unten, wir haben über Kenan Kocak geredet, das hat noch nicht so funktioniert. Der letzte Trainerwechsel in der dritten Liga war der von 1860 München, letzte Woche. Jetzt ist Patrick Klöckner da. Ich finde, der muss jetzt erstmal wieder so ein bisschen Ruhe reinbekommen und konsolidieren. Also mit oben haben sie ja nichts mehr zu tun. Da geht es ja erstmal nur darum, ja, nicht absteigen.
Die haben wir in zwei Wochen.
Das ist ja dann ein richtiges Derby, oder? Das gegen Unterhaching ist es so ein halbes Derby? Keine Ahnung, oder ist das auch ein richtiges Derby? Erklär's mir.
Nee, gegen Haching hat sich jetzt zumindest nicht so jetzt angefühlt. Ja, gegen 1860 und Jahn Regensburg sind die zwei Derbys. Mhm. Ja, 1860 im Grünwalder. Wir haben was gut zu machen aus der Hinrunde, muss man sagen. Ja, wir haben zwei schöne Spiele vor der Brust, muss ich sagen. Saarbrücken, 1860. Es geht um alles jetzt schon. Es geht jetzt schon um alles jetzt, ey. Wir sind Ende Januar und wir haben schon fast Duo-Deich-Spiele, ey. So krass muss man sagen.
Ich glaube übrigens, um auch mal über einen anderen Ex-Verein von dir zu reden, dass sich Osnabrück noch retten wird.
Ja.
Trainerwechsel hat dort was gemacht. Und
das war die beste Trainerschau, aber das habe ich an dem Tag, wo die bekannt gegeben wurde, habe ich gesagt, das ist genau die richtige Entscheidung.
Mhm. Weil der passt dort jetzt gerade hin, ne?
Ja, man hat ja viele Dinge schon über Ante gehört. Mhm. Aber genau das muss da rein, weil, sorry, aber normal, das war ja Wahnsinn, die konnten ja nicht mehr gerade auslaufen. Ja. Und das waren Spieler da in der Truppe, wo ich sage, die sind top, also die würde ich sofort dazunehmen in meiner Mannschaft, damit die in der Mannschaft mitspielen. Das war ja unfassbar, man muss ja ehrlicherweise sagen, auch wie schlecht die in dem Spiel gegen uns waren. Ich hab mich geschüttelt, da habe ich gedacht, das kann gar nicht wahr sein. Ich glaube auch, die packen's. Also ich hoffe es auch, dass sie es packen.
Weil du gerade sagst, man hat so viele Sachen über ihn gehört. Er ist schon einer, der auch so schleift und Kondition ist dem auch schon wichtig. Also so die Grundtugenden des Fußballs erstmal.
Genau, Fußball arbeiten. Ja? Aber alles andere als Tabellen-19. ist auch nicht wichtig. Also da musst du von der ersten bis zur 90. Minute den Platz umgraben, den Gegner niederkämpfen, wie man schon sagen muss. Und egal wie, am Ende muss ein Tor mehr auf deiner Seite stehen. Das wird jetzt auch noch 17 Spieltage so gehen, aber also mit der Qualität, die sie im Kader haben, hoffe ich sehr und bin auch voll überzeugt, dass sie es schaffen.
Für Unterhaching wird es schwer, ne? Trotz Trainerwechsel auch nochmal mit Heiko Herrlich und so. Das, also ich kann es mir schwer vorstellen, weil du hast natürlich schon einen ordentlichen Rückstand. Selbst jetzt auf den vorletzten Platz sind es 5 Punkte, aufs rettende Ufer sind es 7 Punkte. Und du musst ja auch immer sehen, du musst ja erstmal 4 Teams überholen, um ans rettende Ufer zu kommen.
Ich kann es mir ganz schwer nur vorstellen, auch weil du dann solche Spiele wie jetzt am Wochenende hast, wo sie haben echt einen guten Auftritt gemacht, finde ich so. Und bis zum 1-0 für uns waren sie für mich die bessere Mannschaft. Und dann greift der Torwart so daneben und es steht 1-0. Das haben sie sich echt naiv auskontern lassen, muss man sagen. Also so offen kann ich nicht in der 30. Minute auswärts in Ingolstadt sein, wo man weiß, dass wir ganz gut umschalten können. Mhm. Dann hast du die große Chance, ganzes 2-2 in der 88. glaube ich schießen oder wann der Elfmeter, aber ich hätte jetzt gesagt, gefühlt 88. Vielleicht war es auch etwas eher. Verschießt den noch, da kommt halt auch alles zusammen gerade.
81.
Okay, lach an den 8 Minuten Nachspielzeit, die wir hatten. Okay, von daher schwere Situation für Unterhaching.
Nimm uns mal mit, wir haben ja hier Derby am Samstag. Mhm. Wie ist denn das? Sowohl für die eine als auch für die andere Mannschaft. Du hast es ja für beide Farben erlebt. Mir war es lieber, wenn du in Gelb aufgelaufen bist, gebe ich ehrlich zu. Ich weiß, dass du auch in dem anderen Rico hier getroffen hast, kann mich erinnern. Fand ich nicht ganz so prickelnd.
Ich mich auch.
Nimm uns mal mit, wie ist es denn, wir machen erstmal das Schöne, wenn du für Dynamo in so ein Derby gehst und im eigenen Stadion, muss man ja ein bisschen aufpassen, dass man nicht überdreht, dass man emotional bei sich bleibt, auch sich von bestimmten Sachen nicht ablenken lässt?
Nein. Also ich habe mich nie ablenken lassen, ist einfach geil. Aber Heimspiel Dynamo gegen Aue war schon immer ein bisschen mehr Druck drauf, weil du musstest unbedingt gewinnen. Und das war einfach die geilste Woche des Jahres. Ganz mit den ganzen Vorgeschichten, und es werden ja dann auch immer alle Geschichten ausgepackt und ehemalige äußern sich dazu und es kribbelt einfach nur, und du weißt, du wirst am Wochenende eine Hammer-Choreo bekommen. Das Stadion, okay, ist eh immer voll in Dresden, aber ist nochmal anders voll. Und du weißt, du kannst so eine richtige Power entfachen, wenn du in diesem Spiel da bist. Und keine Ahnung, in der Woche, du hast nie was gemerkt im Körper, weil du wolltest einfach nur spielen. Und
ich glaube, du hättest so auf die Knochen auch gebissen oder auf die Zähne auch gebissen, um dass dir ja nichts passiert.
Ja gut, Jens, also ich kann mich alleine andersherum erinnern, wie ich mir damals mit Aue in Dresden in der ersten Halbzeit den Meniskus gerissen habe, kurz zur Bank. Ach, ich glaube, der ist durch. Ja, egal, komm, machen wir nachher. Also brauchen wir nicht drüber zu reden. Das sind schon geile Spiele, und das ist Fußball.
Und wie ist es, wenn man mit dem Gästeverein aus dem Erzgebirge nach Dresden dann anreist und ja, dann auf der A4 so langsam Richtung Stadion kommt?
Eine geile Herausforderung. Du weißt jetzt, boah, du kannst denen ganz, ganz böse wehtun. Ganz, ganz böse. Es rechnet keiner mit einem Sieg. Es ist einfach so. So, das ist irgendwie die Ausgangslage, aber du weißt, wenn du hier heute den Sieg holst, da bricht da ganz viel zusammen. Du bist mal kurz die Könige des Erzgebirges. Das ist so ein bisschen immer, du bist schon echt ganz, ganz klein gegen 30.000 oder gegen ganz Dresden so. Du bist schon so der kleine Verein, und wir werden es euch heute schon zeigen so.
Aber das ist dann natürlich nochmal eine andere Motivation, eine andere Herausforderung und auch nochmal so ein anderes Kribbeln, oder?
Ja, aber du bist Außenseiter. Du bist immer Außenseiter. Das ist so, das war irgendwie immer so. Und guck mal, ich habe auch öfters mal mit Aue in Dresden gespielt, wenn wir tabellarisch deutlich über Dresden standen. Du warst trotzdem Außenseiter. In Dresden bist du irgendwie immer Außenseiter, aber ja, du kannst nur was gewinnen. So. Na klar, also abschlachten solltest du dich nicht lassen. Aber so, du kannst nur was gewinnen. Wenn du verlierst, dann, du hast probiert, aber du hast gegen große Dresden nicht gewonnen. Aber andersherum, du musst gewinnen. Du musst gewinnen als Dresdner. Also.
Für den Torhüter vom FC Erzgebirge sind das ja, glaube ich, immer die schönsten Spiele. Der liebt das. Ich glaube, der liebt das Derby in Dresden noch mehr als das bei sich im eigenen Stadion.
Ja, sicher. Der läuft raus vom K-Block, und der halbe K-Block steht auf dem Platz, und Martin, der lacht sich ein innerlich und denkt sich nur so, und ich hole die Bälle jetzt wieder aus dem Winkel raus. Und ja klar, Jens, aber das sind doch die Spiele, dafür machen wir es doch. Wow.
Du wünschst es wirklich nur unentschieden. Also ich nicht. Also nicht, dass wir uns falsch verhalten, da liegen wir nicht auf einer Welle. Aber ich kann mir vorstellen, auch tabellarisch belegt, würdest du sagen, ach, brennt euch ruhig, schiedlich, friedlich.
Oder X2. Wäre auch okay.
Bitte, hey, bitte, Jens. Bitte.
Guck dir die Tabelle an.
Enden wir jetzt den Podcast, bitte.
Guck
Paco,
dir die Tabelle
wirklich,
an.
Will ich, bitte dich. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Wenn es dazu kommt, wirklich, ist erstmal kurz Schweigen im Walde am Wochenende. Brauchst du auch keine Nachricht. Wirklich. Dann lass uns in die zweite Liga gehen. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Ich wollte sowieso nachgucken, aber ich habe es jetzt tatsächlich gemacht. Weißt du, wer die schlechteste Heimmannschaft in der zweiten Bundesliga ist?
Magdeburg.
Und weißt du, wer die beste Auswärtsmannschaft in der zweiten Liga ist? Das ist verrückt, oder? Der 1. FC Magdeburg ist die beste Auswärtsmannschaft und die schlechteste Heimmannschaft. Und bei den schlechten Heimmannschaften ist Hertha BSC Platz 17. Hertha und Magdeburg sind da jetzt keine Teams, wo du sagst, boah, da ist überhaupt keine Stimmung im Stadion. Gut, bei Hertha ist immer von der Anzahl der Zuschauer abhängig. Also so ein Olympiastadion mit 30.000 ist nicht ganz so laut wie das jetzt am Samstag, wo da über 70.000 waren. Aber Magdeburg, da ist doch wirklich immer Stimmung drin. Und die haben es noch nicht hinbekommen, einen Heimsieg zu holen. Freitagabend Magdeburg gegen Braunschweig verfolgt. Die haben eine überragende erste Halbzeit gespielt, der 1. FC Magdeburg. Es war nur eine Frage der Zeit, wann sie das 2-0 machen, kriegen den Ausgleich. Und dann kriegen sie gar nichts mehr auf die Kette. 14 Heimspiele nicht gewonnen. Erklär mir, wie geht sowas? Ist dann auch eine Frage des Kopfes, oder?
Mittlerweile bestimmt. Also muss ich wirklich sagen,
Jens. Bestimmt streichen. Das muss eine Frage. Du kannst mir doch nicht erzählen. Also wenn sie jetzt grundsätzlich unten wären in der Tabelle, würde ich sagen, ja, sie sind fußballerisch limitiert. Sind sie doch aber nicht.
Nee, überhaupt nicht. Also Hertha habe ich gedacht, habe ich direkt im Kopf auch gehabt, weil da weiß ich, gegen Paderborn verloren, gegen Münster, glaube ich, gegen, oh, sie haben viele, viele Heimniederlagen gehabt.
Auch, oder?
Ja. Ja, auf jeden Fall, da waren viele dabei, aber Magdeburg ist schon krass, weil Stimmung ist auch schon phänomenal dort, muss man wirklich sagen. Als wir damals dort aufgestiegen sind, ja, das war schon laut. Also muss ich echt sagen, das war schon echt laut. Und dass die null Heimsieger haben, mit der Art und Weise, wie die Fußball spielen, ja auch, die erdrücken dich ja auch quasi. Wenn die nicht hochgehen, wovon ich nicht ausgehe, da werden ja Tränen ohne Ende im Sommer fließen, weil du guckst ja einfach nur und denkst dir, was war das für eine Möglichkeit, die wir dieses Jahr verpasst haben. Wie können wir zu Hause das nicht wuppen?
Verrückt. Also wirklich, ja. Ich habe mir jetzt am Wochenende mal die Tabelle etwas genauer angeguckt, auch Heim- und Auswärtstabelle, und der erste FC Magdeburg, und die wird dir ja natürlich immer aufs Brot geschmiert. Wie hier, klar, in Dresden immer die Rückrunde letztes Jahr aufs Brot geschmiert, ja, wird dir in Magdeburg aufs Brot geschmiert. Ihr könnt ja zu Hause nicht gewinnen, ihr kriegt ja zu Hause nicht hin. Also das ist echt ein Wahnsinn. Sind aber Tabellendritter, auch ohne Heimsieg. 7 Unentschieden, 2 Niederlagen. Haben ja auch nur 2-mal verloren im eigenen Stadion. Aber diese 7 Unentschieden. Ja,
14 Punkte, die dir fehlen.
Ja. Boah. Krass, oder? Überleg mal, wo du wärst, wenn du nur 2-3 Spiele mehr zu Hause gewonnen hättest. Was ja möglich wäre.
Du wärst unfassbar.
Der Hamburger SV. Ist der Hamburger SV, der jetzt aktuell Tabellenführer ist. Das war aber auch schon häufiger mal zum Start der Rückrunde. Ist er jetzt in der Lage, es in diesem Jahr zu schaffen? Oder sagst du, wart mal ab, Frühjahr kommt noch die besondere Zeit des HSV?
Ja, erklär mir alleine mal den Fußball. Erklär mir mal bitte das Samstagabendspiel. Wie geht das? Du führst 2-0, bist überrannt von Hertha. Die schießen das 2-1, die schießen das 2-2. Ich habe gedacht, die verlieren 5-2 und dann 3-2 Hamburg.
Das ist aber klasse, oder?
Das ist dann? Das war ein Megator. Erklär mir das trotzdem. Wie ist das möglich, ne? Hamburger SV, keine Prognosen, nicht mal 3 Euro kann man auf Hamburg noch tippen, so. Also diese Spiele sind ja einfach nur verrückt, und jetzt ist natürlich, habe jetzt heute gelesen, Selke Jochbeinbruch,
ja.
Katterbach Kreuzbandriss, Jatta Syndesmosebandriss, also
Wensi
unglaubliche Knieprobleme scheinbar, hat ja komplette Wintervorbereitung verpasst.
Und Glatzel ist wohl erst im März wieder richtig einsatzfähig.
Ja, und auch da, Jens, wenn du so eine krasse Verletzung hattest, also ich meine, ich habe es ja damals selbst erlebt mit meinem Kreuzbandriss. Ich war wieder da und habe auch alles so, aber ist ja trotzdem in dem Moment, du brauchst ja trotzdem noch ein Stück weit. Und weil wir haben es jetzt auch bei Schmidi zum Beispiel ja auch gesehen. Mega, mega erstes Spiel wieder, Comeback. Und danach war es ja trotzdem erstmal in einem gewissen Loch so.
Ja, klar.
Ist ja normal. Also von daher, Glatze könnte ein Faktor werden, aber ich glaube nicht dieser dominante Faktor jetzt in diesem Jahr noch. Also von daher, die müssen sich jetzt echt überlegen, weil
wir haben ja noch eine Woche Zeit. Also Montag schließt das Transferfenster. Irgendeiner wird schon noch vom Laster fallen, der sagt, Hamburg tue ich mir an. Gibt es auch sicherlich 2,50 Euro zu verdienen.
Ja, ich glaube, ja, definitiv. Aber da geht es ja auch, glaube ich, auch um Fußball-Emotionen. Ich glaube, in Hamburg würden doch ganz relativ viele gerne Fußball spielen. Also gibt dann definitiv schlechtere Stationen.
Köln spielt's nüchtern. Also 1-0 ist das Lieblingsergebnis vom ersten FC Köln. Wie oft die 1-0 gewinnen, das gibt's ja gar nicht.
Ist nicht meins. Also ist nicht meine Mannschaft. So. Ja, sind gut und gewinnen die Spiele, werden vermutlich am Ende auch hochgehen. Aber so, Köln fehlt mir der Stürmer. So, bin ich ganz ehrlich. So, mir fehlt der Simon Terodde, mir fehlt der Modest, mir fehlt der, wenn wir ganz weit zurückgehen, Novakovic und Podolski. Köln hat immer irgendwie einen unfassbar geilen Stürmer gehabt. Und jetzt haben sie halt 5, 6 Offensive, die alle irgendwo, aber nicht so den. Und aber wie gesagt, Ergebnisse geben denen mehr als recht.
Modest jetzt übrigens 3. spanische Liga, habe ich gelesen. Sieht er als nächste Herausforderung. Sicherlich gibt es dort auch nochmal ein bisschen was zu verdienen. Also da denke ich mir dann auch immer, wo ihr alles dann noch hingeht und so. Das ist schwierig. Also 3. spanische Liga. Irgend so ein neuer Verein, keine Ahnung. Aber zurück zur 2. Liga. Düsseldorf habe ich muss ja immer an Düsseldorf denken, weil ich die ja in der Hinrunde so stark fand. Als wir Mitte der Hinrunde mal gesprochen hatten, waren die ja Tabellenführer, souveräner Tabellenführer. Dann hatten die auch ihre Talsohle. Und ich dachte mir auch am Samstag, verlieren die jetzt auch in Karlsruhe, als es 0-2 stand aus Düsseldorfer Sicht. Haben das Ding aber noch gedreht. Also vielleicht war das auch so die kleine Wende für die Fortuna aus Düsseldorf.
die haben den Strohhalm nochmal zu fassen bekommen, ne? Weil ich habe während des Spiels Tabelle geguckt, da waren 27 Punkte, da war das Thema schon durch eigentlich mit oben.
Ja.
So, jetzt sind sie zwei hinter immer noch, also ist ja auch immer noch verrückt, ne? Aber habe ich aber auch zu wenig gesehen irgendwie so. Ich finde Düsseldorf nicht so irgendwie.
Nee, aber Düsseldorf Platz 7, dort ist für mich, auch wenn es nur ein Punkt zur Karlsruhe ist, aber Karlsruhe mit dem Verlust des Topstürmers,
das
ist schwierig zu handeln. Es sei denn, die holen jetzt noch irgendjemanden ganz Großes bis nächsten Montag. Aber ich glaube, das lässt sich für Karlsruhe nicht kompensieren. Und deshalb sehe ich dort irgendwo den imaginären Strich.
Gebe ich dir recht. Also ich habe zwischenzeitlich Darmstadt gedacht, die würden nach oben mit reinrutschen. Ja, aber
die schwächeln jetzt auch ab.
Ich fand die echt gut, aber jetzt ist ja weg.
Ja.
Sehe ich auch so. Also bis 7 und dann ist schon der Strich bis 13 und dann die letzten 5, beziehungsweise die letzten 4 plus Regensburg, ne? Also die.
Ja, aber Regensburg ist das Unterhaching der zweiten Liga, oder?
Nee, ich finde noch krasser.
Also nee, aber ich meinte, sie sind eigentlich nicht mehr zu retten.
Ja, deswegen, also sorry, aber gegen den drittletzten 5-1 auseinandergenommen zu werden, da ist jetzt.
Da trifft sogar Oliver Batista-Meyer vom Elfmeterpunkt.
Aber auch da, also ich habe es schwer nicht gesehen, aber habe mich in dem Moment schon gefragt, ey, der Stürmer hat 3 Tore gemacht, bitte lass ihn doch den Elfmeter dann noch schießen.
Ja, er hat ja dann noch sein 4. gemacht.
Aber dann hat er 5 wie Lewandowski gehabt. Also das ist so der Moment, wo ich denke, hey, komm, du musst den Ball doch da hinbringen, der kann ja noch mit der Nase schießen, der ist drin, aber wie gesagt, Ball war drin. Ja, auch verrückte Transfers, oder? Also Oliver Batista-Meyer, ja, hab ich eine hohe Meinung von, so muss ich sagen, hat aber ja trotzdem in der Hinrunde wieder nicht so funktioniert in Dresden.
Genau.
Und dann gehst du in die zweite Liga, also ist im Moment ein paar verrückte Transfers, muss ich sagen.
War aber, glaube ich, für alle eine Win-Win-Win-Situation. Dresden hat jemanden geholt mit Bauer, den Stamm gut kennt. Für Meyer ging es hoch in die zweite Liga. Und vielleicht ist das ein Umfeld in Ulm, wo er besser klarkommt.
Wie Ferl vielleicht, ne?
Ja, ähnlich. Ja. Also ein bisschen größer als Ferl, aber vom Ganzen ist es natürlich ein bisschen ruhiger. Du hast dort weniger Druck und dort ist auch das Mediale etwas entspannter und auch das Ganze drumherum. So, vielleicht braucht er das so. Ja. Es hat ja in Dresden jetzt auch nicht nur bei einem Trainer nicht geklappt, sondern es waren einige Trainer, wo er einfach nicht so gezündet hat, wie er sich das selbst vorgestellt hat.
Ja, aber es gibt ja die unterschiedlichen Typen, ne?
Ja,
also, klar. Das ist die einen motiviert das, dass 30.000 da sind und die anderen hemmt das eher und schreckt das ein und du kannst dich halt nicht so entfalten, von daher.
Aber du hast ja alles losgemacht. Du hast ja in Dresden gespielt, du hast in Bielefeld gespielt, Osnabrück, das sind so für mich Vereine, also ich kenne es in Dresden nun sehr gut, wo es sehr emotional ist und wo auch wirklich immer gut Druck auf dem Kessel ist. In Bielefeld ist ja auch nicht anders. Dann hast du aber auch bei Vereinen gespielt, wo es etwas entspannter zuging. Also ich sag mal, Sandhausen ist das mediale Umfeld entspannt. In Ingolstadt, hast du vorhin schon gesagt, ist es jetzt nicht ganz so entspannt wie in Sandhausen, aber auch entspannter.
Gebe ich dir recht, klar. Aber ich sag, meine erfolgreichsten Zeiten, die hatte ich dann schon in Dresden und in Aue. Ne? Also
aber
klar war ich auch in einem anderen Alter und vielleicht in einem anderen Energiestatus noch so. Sandhausen war noch eine spezielle Situation, muss ich sagen. Dadurch, dass die zweite Liga zu dem Zeitpunkt so unfassbar war, hatten wir trotzdem jedes Heimspiel voll. Waren zwar nicht unsere Fans, aber es war trotzdem ja immer voll, weil die Gästefans so viel mitgebracht haben. Das war auch schon nochmal besonders. Und hier ist weniger los, muss man sagen. Ich wünsche es mir oft, oder wir wünschen uns alle oft, dass mehr kommen, aber man nimmt die Situation ja trotzdem so an. Aber wie gesagt, mich hat das unfassbar immer motiviert aber ich habe ja auch kein Problem damit, dann auch mal was rauszuhauen und mich daran messen zu lassen, so dann. Also, so wenn dann halt mal ein bisschen so kommt, so ey, jetzt musst du aber auch liefern, das ist mein Anspruch, zu liefern. Wenn es nicht geklappt hat, gut, dann stell mich auch hin und sag, Mist, das hat wohl nicht geklappt, aber oft hat's ja geklappt und mich hat das immer motiviert. Also wie gesagt, ich habe immer gesagt, ich sehe uns als moderne Gladiatoren und ja, das ist schon, war schon mein Ding, also definitiv.
Dann lass uns mal in die erste Liga gehen.
Spannende jetzt Liga.
Würdest du die Blaupause, wir haben über Unterhaching dritte Liga, Regensburg zweite Liga, Bochum, erste Liga? Oder sagst du, nee, Bochum ist nochmal was Spezielles?
Ja, vor allen Dingen.
Und könnte zumindest noch die Relegation
sein. Und
8 Punkte auf Hoffenheim ist ein bisschen viel, finde ich.
Hoffenheim ist eine Menge, aber Heidenheim da. Jens, da sehe ich dich ja nicht viel drin, ne?
Diese
Doppelbelastung.
Oh.
Nee. Mhm. habe ja auch nie anders geäußert. nee, die Doppelbelastung.
Wert drauf.
Doppelbelastung und die Transferverluste nicht aufzufangen. Tim Kleindienst, Niklas Beste.
Vielleicht kriegen sie ja die Punkte am Grüntisch. Das steht ja noch außen.
Sind die noch nicht mit eingerichtet?
Die sind noch nicht drin, nee.
Also hätten sie dann quasi 12.
Ja. Ich kann auch die anderen Vereine, die jetzt gesagt haben, okay, sie fechten das Urteil auch an, kann ich irgendwie auch verstehen. Weil es trifft eben nicht nur Bochum und Union, sondern es trifft eben auch die anderen Vereine. Und die sagen sich, ja, wir sind eigentlich auch komplett davon betroffen. Und wir haben ja uns gar nichts zu Schulden kommen lassen. Wir haben kein Feuerzeug geworfen, wir haben gar nichts gemacht. Ich sag mal jetzt Kiel zum Beispiel, Heidenheim.
Komplett. Also da habe ich auch eine ganz andere Meinung zu dem.
Sag mal.
Ja, 1-1, keine Ahnung, spiel die 8 Minuten dann noch, wenn du meinst. Aber mach doch nicht aus einem 1-1 in dem Spiel ein 2-0.
Dann sagst du, okay, Mensch, wie viel Feuerzeugwürfe brauchen wir noch, damit wir über den Strich stehen?
Ne, also bestraft im Verein, absolut. Hm. Ne? Union, ja, ganz klar, ne, muss, weil es einfach, es ist ja jetzt in dem Falle glimpflich ausgegangen, ne? Muss man ja sagen. Also ich glaube, Paddy hat jetzt keine schwerwiegenden Verletzungen erlitten und so, ne? Aber das ist ja nicht die Grundlage sein, weil wo legst du jetzt an? Bei einer Gehirnerschütterung ist schlimmer, bei einer Platzwunde ist noch schlimmer. Das ist nicht so. Aber du kannst doch nicht einfach das Ergebnis so verändern. Da sind wir wieder. Mhm. Der Schiedsrichter hat doch entschieden, dass es weitergeht. Und das hatte schon für mich ein bisschen alles so, die ganze Ablauf so mit Kalkulation. Wenn wir jetzt nicht mehr, dann gewinnen wir es am grünen Tisch. Die 3 Punkte können wir echt gut gebrauchen und finde ich nicht gut, dass man so eingreift.
Ich könnte mir ja vorstellen, bislang hat ja das Berufungsgericht bislang immer das bestätigt, was das Sportgericht entschieden hat. Das könnte bei diesem Mal anders laufen. Also ich könnte mir schon vorstellen, weil jetzt auch ein ganz anderer Druck, ein ganz anderer medialer Druck auch nochmal aufgekommen ist und auch die Klagen auch der anderen Vereine, könnte ich mir vorstellen, man rollt das Ganze nochmal neu auf.
Du verscherzt dir das auch mit zu vielen, ne?
Ja.
Also, boah, dann hast du ja auch wirklich ein Urteil, was dann immer wieder dann so gewählt werden muss. Hm. Und weiß ich nicht, ich kann mich daran erinnern, boah, ganz, ganz lange her, aber da hat Daniel van Beuten Lars in Bochum, so hieß, glaube ich, der Spieler, doch vom Platz getragen, so einen kleinen Spieler, der einen Stock gegen den Kopf gekommen hat. Hm. Das wurde auch nicht so gewertet. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ein Spiel schon mal so.
Ja, bei dem getroffenen Schiedsrichterassistenten bei Bochum gegen Gladbach.
Da war ja auch schon was, ja, stimmt.
Aber da führte Gladbach eben auch.
Ne?
Stimmt. Da führte Gladbach auch. Also von daher hatte das alles dann irgendwie auch Sinn. Also hier greifst du ja richtig ins Ergebnis ein und sagst, Mensch, wir verändern den Spielstand. Und es waren, wie viel waren denn noch zu spielen?
Ja, 4 Minuten? 2 Minuten.
Oder 2 Minuten? Also bitte.
Ne, finde ich auch nicht richtig.
Wer wird denn Trainer von Borussia Dortmund?
Sag du es mir.
Also wenn ich jetzt, ich glaube, die Saison ist sowieso vom Kern gefahren. Also im DFB-Pokal sind sie ausgeschieden. In der Liga geht vielleicht noch was, Conference-League-Platz oder so. Und in der Champions League, also mehr als Achtelfinale ist mit der Mannschaft eh nicht drin. Das hast du jetzt auch gesehen gegen Bologna. Und dann macht er mit Thulmerk weiter bis zum Saisonende und holst dir dann im Sommer einen Trainer, der deinen Wünschen oder in dein Raster passt. Wobei ich ja sowieso sage, Borussia Dortmund müsste eigentlich von Grund auf alles mal auf den Prüfstand stellen und an mehreren Stellen justieren. Und da meine ich jetzt nicht nur die Führungsetage, was jetzt ja schon in vielen Medien kritisiert wurde, dort sowieso, wenn sich dort einzelne Menschen nicht verstehen, dann musst du sowieso gucken, wer kann miteinander, weil das ist ja ganz, ganz entscheidend, auch in einem Fußballverein, dass die Leute miteinander können. Die müssen nicht miteinander in Urlaub fahren, aber die müssen sich wenigstens miteinander verstehen. Aber ich denke auch in dieser Mannschaft, da sind so Selbstverständlichkeiten drin, hier, ich bin bei Borussia Dortmund, kriege ein gutes Geld und habe so meine Rolle und läuft da alles irgendwie. Und haben sie in den letzten Jahren was gewonnen? Sie haben sich, glaube ich, gefeiert dafür, dass sie Vizemeister geworden sind. Haben gesagt, nee, wir waren ganz knapp dran, hat nicht viel gefehlt. Ein Spiel hat gefehlt. Sie waren im Champions-League-Finale. Aber ich glaube, das hat ihnen auch so ein bisschen Sand in die Augen gestreut. Und deshalb musstest du eigentlich im Sommer Tabula Rasa machen und sagen, wir fangen hier mal nochmal neu an. Und ich glaube, wenn du das auch ordentlich verkaufst und sagst, okay, wir sind jetzt mal eine Mannschaft, die wieder andere Ansprüche hast, dann kannst du im Umfeld auch was damit erreichen. Auf der anderen Seite ist Borussia Dortmund börsennotiert. Die haben natürlich auch einen gewissen Mitarbeiterstab drumherum. Und da dann 2 Jahre vielleicht ohne Champions League auszukommen, wird schwierig.
Boah, aber Jens, was willst du denn dazu sagen, wenn Simon Rolfes jetzt sagt, die Saison ist gelaufen, Bayern München ist deutscher Meister?
Ja, also in Leverkusen, guck dir mal den Abstand.
Ja. Ja, das ist derselbe, den Dortmund zum Champions League Platz hat.
Ja, also, du kannst aber doch zwischen nicht Bayern München Dortmund und Bayer Leverkusen sind es ein Platz. Punkte. So, na, es ist aber nur ein Platz.
Ja, aber du kannst dich doch nicht als Dortmund hinstellen und sagen, am 19. Spieltag mit 6 Punkten Rückstand, mit der
Art und Weise, wie du Fußball spielst. Also, wie gesagt, ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, hast du 2025 noch kein einziges Spiel gewonnen und hast aus 5 Pflichtspielen einen Punkt geholt. So.
Hätte mich dir völlig recht, aber boah, hinzustellen, die Saison ist vorbei.
Ja, das wäre mal ehrlich. Und du kannst ja sagen, okay, kannst du jetzt nur noch gewinnen. Mit der Mannschaft, also 6 Punkte, also von daher schwierig. Ist Niko Kovac jetzt der richtige Trainer für Borussia Dortmund? Oder bist du Team Max Kruse?
Aber es 100%. Team Max Kruse.
Echt?
Ja, der taugt mir gar nicht. Sorry, Jens, du kennst ja auch meine Meinung, dass Thomas Müller spielt nur, wenn alle anderen krank sind und der Busfahrer auch nicht.
Ja, also, ja.
Gute Nacht.
Bin ich bei dir, wobei ich ihn in Frankfurt damals gut fand.
Nee, der geht gar nicht für mich. Also das ist für mich
okay.
Erstmal zu kommen und zu sagen, erstmal die besten Spieler nehme ich erstmal, ihr seid alle scheiße. Ich bin der King Kotlet hier.
Okay.
Der gewinnt für mich gar nicht. Aber ich weiß keinen. Also ich sage, als Trainer ist das gerade eine super geile Situation. Bei der Mannschaft kannst du jetzt wirklich eine Handschrift geben. Du hast jetzt Dortmund gefühlt am Boden sozusagen, sind so schlecht wie lange nicht mehr. Und du kannst jetzt wirklich hingehen und sagen, so, das spielen wir mit, weil der Kader gibt es schon her. Meiner Meinung nach gibt der Kader es schon her, den sie haben. Sie haben schon Top-Spieler auf fast allen Positionen.
Ja.
Aber, ja doch, finde ich schon. Aber, also du kannst ja schon viel rausmachen, aber.
Ich nenne mal noch einen zweiten Namen. Roger Schmidt will es ja nicht werden. Aber Urs Fischer zum Beispiel. Ich finde, Urs Fischer hat nach Berlin richtig gut gepasst. Auch mit dieser Art Fußball zu spielen. Ich wüsste gar nicht, ob dessen Ansatz vom Fußball jetzt nach Dortmund passt.
Nee, glaube ich auch nicht. Auch der Ansatz von, wie er sich so nach außen gibt, so, ne? So, das ist so, hey Jens, ich weiß keinen Trainer. Es wird ja oft auf Sandro Wagner. Also Sandro Wagner, er wäre ja nur doof, wenn er das machen würde, in meinen Augen, weil du hast doch gerade, Jens, also was gibt es denn auf der, also Weltmeisterschaften, wo sind die? In Deutschland, in Brasilien und in Amerika, meiner Meinung nach, sind die 3 Gründe. Du bist einfach sicher dabei, du machst gerade deinen Trainerschein ganz in Ruhe. Du hast nicht diesen Stress wie ganz, ganz viele andere Trainer, dass du jetzt da parallel, und du weißt doch, wenn du den fertig hast, du machst die WM fertig, du kannst doch oben ansteigen. Der kann ins obere Regal greifen als Trainer. Von daher, ich weiß keinen Trainer. Also
gut, also machen Sie mit Thunberg weiter.
Fand ich ein bisschen too much am Wochenende.
Ja?
War mir too much, also. Vielleicht auch einfach, weil es ein Skandinavier ist, die haben ja eine andere eigene Art, so muss man ja wirklich sagen, so.
Mm.
Aber das war mir too much, diese Interviews, die er da. Aber sag du mir, wer ist denn noch?
Ich glaube, die hatten natürlich auch fest damit gerechnet, dass sie das Ding mit Giants durchziehen. Aber wenn du dann so spielst, so erfolglos spielst und vor allen Dingen, wie du gespielt hast, guck dir mal an, das Spiel gegen Holstein Kiel war zum Beispiel ein absoluter Offenbarungseid.
Ich fand Bologna noch viel schlimmer.
Bologna war ja, also, das war ganz, ganz schlimm. Also du hast den letzten Torschuss, glaube ich, in der 18. Minute abgegeben, das Ding von Reina. Und danach hast du nicht mehr das Tor der Italiener aus weiter Ferne gesehen.
Da muss man doch wirklich sagen, was Matthias Sammer danach gesagt hat, 100%. Ich meine, haben sie jetzt ja, wie man jetzt ja liest, darf er jetzt ja auch nichts mehr sagen, weil er ja mal die Wahrheit gesagt hat. Wird ja direkt verboten, so ungefähr. Aber der hat auch völlig recht gehabt.
Tja, aber wenn du natürlich den eigenen Verein berätst, dann ist es eben auch schwierig. Auf der anderen Seite sage ich, was willst du denn hören? Dann ist alles glatt gebügelt. Ich denke schon, dass die sich intern auch ein paar Dinge an den Kopf werfen werden. Aber nach außen so immer heile Welt zu verkaufen, dann finde ich, dann soll es auch ruhig mal knallen und so. Und dann soll das auch das Umfeld auch mal ruhig mitbekommen. Muss doch in der Situation, wo du Tabellenelfter bist und Pokal schon längst ausgeschieden bist und in der Champions League, ja, jetzt zuletzt nicht überragend gespielt hast, musst du doch dem Umfeld nicht verkaufen, dass du momentan die Sterne vom Himmel spielst und dass alles in Butter ist.
Ja, das habe ich ja eben gesagt, so. Ich habe gerne meinen rausgehauen, aber wenn es dann nicht klappt, dann muss man halt dazu stehen. Ich finde, Hürzeler hätte gut gepasst. Ich meine, der ist in Brighton, der wird nicht, aber der hätte so gut gepasst, finde ich irgendwie so.
Möglicherweise.
Den Haag sehe ich auch nicht. Also.
Ach so, ja, stimmt, den haben wir ja.
Er ist ja auch immer spannend.
Und oben für Leverkusen, also ich finde, du kannst ja in Leipzig unentschieden spielen. Aber wenn du 2-0 führst, solltest du es dann schon über die Ziellinie bringen.
Die haben jetzt zwei ganz oder einen Punkt aus zwei Spielen geholt, die absolut unnötig waren. Also in Madrid, so eine Chance kriegt man im Leben nicht mehr wahrscheinlich. Ne? Dort in Überzahl sich dann das Spiel von Madrid aufbinden zu lassen und dann in Leipzig. Aber, also ja, muss ich wirklich mal sagen, so bin ich ja eigentlich immer nicht so ein Riesenfan von Florian Wirtz so. Also, das war ein Genuss am Wochenende, muss ich sagen. Es war wirklich ein Genuss, wie der Fußball gespielt hat. So gut habe ich ihn noch nie gesehen, meiner Meinung nach.
Nee, das ist überragend momentan.
Das ist toll. Also im Moment ist es wirklich toll, wie der Fußball spielt. Also ist gerade für mich mit Abstand der beste Spieler der ganzen Liga.
Definitiv. Noch besser als Musiala.
Ah, eine ganz andere Nummer, finde ich.
Mhm. Aber ich finde es natürlich auch gut, weil wir jetzt auch nochmal, weil du auch gerade nochmal Nationalmannschaft angerissen hast, dass Nagelsmann gesagt hat, okay, ihm macht das momentan Spaß. Er steht nicht so im Fokus, wie zum Beispiel damals als Bayern-Trainer. Ich glaube schon, dass er irgendwann nochmal Clubtrainer sein wird. Aber der merkt ja gerade, das fruchtet alles, das funktioniert alles. Er hat dort sich sein Reich aufgebaut und er hat natürlich auch ein ganz anderes Zeitmanagement. Er hat nicht jede Woche kompletten Stress und verdient dort sicherlich auch gutes Geld.
Wobei, ich glaube, da geht es ihm gar nicht drum. Da geht's ihm wirklich nicht. Und natürlich verdient er sehr gutes Geld. Aber ich glaube, so harsch wie es klingt, aber der hat nicht auf die letzten Millionen geguckt. Weil dann hätte er 5 Jahre
ist schon ganz unwichtig. Ne? Also sollte schon dafür reichen, dass er 2-mal warm essen gehen kann.
Mit Sicherheit. Das wird wohl aber. Jens, Trainer der deutschen Nationalmannschaft. Also mega. Also Deutschland. Deutschland.
Ja, aber mancher hat das auch schon abgelehnt und hat gesagt, ich will.
Du hast einfach mal ein ganzes Land wiederbelebt, fußballerisch, so. Muss man einfach sagen, und, finde ich geil, und, ich wäre eh immer Deutschland-Fan, also, das weißt du von mir, aber wird man jetzt natürlich wieder viel mehr, und, ich hoffe auch, die nächsten Turniere werden wieder so, wie sie, ich habe heute mal einen Artikel von Löw gelesen, muss man ja auch sagen, man denkt dann an den letzten, das letzte Turnier, oder, boah, Wahnsinn, was hat er denn für Erfolge gefeiert mit Deutschland, also.
Das, was er gesagt hat, hat aber recht, er hätte 2018 zurücktreten müssen. Ja. Nicht mal 2016. 2016 waren sie noch im EM-Halbfinale und kannst gegen Gastgeber rausfallen. Aber 2018 war der Tiefpunkt. Ja. Das erste Mal, dass eine deutsche Mannschaft nach der Gruppenphase rausfliegt. Und das waren ja jetzt nur nicht Gegner, wo du sagen musst, da musst du rausfliegen. Mexiko, okay, du verlierst das Auftaktspiel. Aber dann gegen Schweden und gegen Südkorea. Ich bitte dich.
Da war es zu viel. Und
jetzt kommen wir ja zu der Nummer, auf die du jetzt schon die ganze Zeit hinfieberst. Der größte und interessanteste Champions League Spieltag aller Zeiten.
Aber sowas
von. Mittwoch hätten wir nicht aufnehmen können, ne? Mittwoch hättest du gesagt, um Gottes Willen. Guckst du Konferenz oder suchst du dir einmal Konferenz und irgendein Einzelspiel suchst du dir noch aus? Ich tippe auf Stuttgart gegen Paris.
Erstmal bin ich frustriert, weil die deutschen Handballer um 20 Uhr spielen.
Ja, 20.30 Uhr.
Diese Ansetzung hat mich sauer gemacht.
Ja. Aber da gibt's ja Mut zum zweiten Bildschirm oder zum zweiten Stream.
Deswegen, also ich glaube, es wird eher so darauf hinauslaufen.
Denke ich auch.
Auf dem Fernseher die große Konferenz und kann man die überhaupt, wo kann man die denn schauen? Kann man nicht überhaupt eine Konferenz?
Ja.
Die haben alles.
Die haben alles.
Aber wie soll man denn, wie viele Spiele sind das? Das müssten 18 Spiele sein, ne? Wie soll man denn da ein Spiel gucken? Vor allen Dingen, bei dieser Tabelle, wie sie gerade ist, da kommt es ja auch noch richtig auf Tore an. Das
du
heißt,
liebst das noch? Also du hast dieses neue System für
dich. Ja, sag mir mal, tipp jetzt mal 5 € auf die Abschlusstabelle. Wer wären die Top 8?
Ich hab dir mal, naja, meine Top 8. Ich hab dir ja gesagt, ich gebe ab meine Prognose, dass es Manchester City noch schafft. So.
Das ist, wohin?
In die Playoffs. Also so. Reicht es nicht mehr. So.
Ach so.
Und wir stehen momentan gegen, unterm Strich.
Sind gegen Club Brügge, ne?
Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel Atalanta Bergamo noch rausfliegt aus den Top 8. Die müssen nämlich in Barcelona ran.
Mhm.
Die fliegen noch raus. Liverpool ist drin, Barcelona ist auch drin, Arsenal bleibt drin, Mailand bleibt drin, Atletico Madrid bleibt wahrscheinlich auch drin, die müssen in Salzburg ran, das läuft Schön alles. Und Leverkusen schafft es auch, weil die gegen Sparta Prag spielen und Sparta Prag, für die geht es um die goldene Südfrucht. Also wie gesagt, und ich habe ja auch gelesen, dass Stuttgart und Paris, wenn die unentschieden spielen, sind die beide definitiv
sind drin. Sind die beide weiter? Wahnsinn, ja. Ne?
Ja, da wirst du doch, wie es ausgeht. Da brauchen wir doch gar nicht groß drum rumreden. Da brauchen wir doch beim Spiel Stuttgart gegen Paris, die Quote offenen Unentschieden ist auch relativ gering für sonstige Unentschiedenquoten. Wie bei letzten Jahr gab es auch bei der EM so ein Spiel. Das ging dann zwar 2-2, glaube ich, aus, aber auch da waren beide mit dem Unentschieden ja weiter.
Ey, Man City muss gewinnen, ne?
Ja. Die werden auch gewinnen.
Wenn sie gewinnen, sind sie halt an Brügge vorbei, ne?
Die Nachrichten, die ich dann von dir bekomme, das weiß ich jetzt schon. Also ich muss mir mal Notizen machen, dass ich jetzt am Samstag beziehungsweise am Mittwoch, wenn da Dinge passieren, die ich mir nicht wünsche, dann mein Handy mal kurz auf Stumm schalte.
Aber jetzt sag mir mal, ist 9 gegen 24? 10 gegen 23?
Nee, ich glaube, es gibt noch mal, also da bin ich, das ist aber jetzt halbgares Wissen. Ich glaube, es gibt so 9 gegen 24 oder 23. Es wird irgendwie noch was gelost. Es
stell dir das so, mal vor, du wirst Neunter, so mit einem Tor und
triffst dann auf Paris oder Manchester City. Ah. Ja, herzlichen Glückwunsch. So.
Danke. Und dann wirst du, weiß nicht, 16. und triffst auf den 18. Club Brügge. Ah ne, die Bands ja dann nicht, sondern PSV Eindhoven oder sowas.
Mhm.
Ja, jetzt doch mal ganz ehrlich, die Playoffs werden schon interessant. Also wir haben ja am Anfang gedacht, das wären so völlig langweilig. Also, nee. Das wären ja mega Spiele.
Davon kannst du fest ausgehen. Das wären wirklich, also da sind Top-Teams mit dabei.
Dortmund, Bayern, Real, Juve, Benfica, Sporting haben Man City doch 5-0 weggehauen, oder nicht?
Ob es ganz 5-0 war, weiß ich jetzt
oder
nicht.
5-1, Skirkel,
oder das war relativ hoch. Das war relativ hoch. Ich sag dir ja, ich bin ein bisschen konservativ. Ich war in meiner Gruppenphase, da wusstest du auch, wer gegen wen spielt und so. Und hattest die drei Gegner im Kopf. Aber ich fremdel nicht komplett mit dem 9.
Ich finde das alleine von den Aufstellungen, weil das, ich sag dir das bei Bayern München, das hat mich so genervt immer. Die haben nach 4 Spielen hatten sie 10 Punkte oder 12, waren damit dann eigentlich schon durch. Haben dann meistens nochmal gewonnen und den letzten Spieltag haben gefühlt auch bei Bayern München Spieler gespielt, die man gar nicht kannte, so ungefähr. So, und jetzt ist schon, da kann ja keine Mannschaft raus. Ich finde den Mittwoch, also wird sehr hektisch zum Gucken, aber die Tabelle wird aktualisiert die ganze Zeit durch. Also es könnte schon spannend werden. Mhm. Atalanta hat 14 Tore, 14 Differenz.
Ich glaube, das unwichtigste Spiel ist, soll gar nicht despektierlich klingen, Sturm Graz gegen RB Leipzig.
Ich wusste es.
Naja, entschuldige, aber es ist doch so. Um was geht's denn, außer um die Siegprämie? Beide Mannschaften sind raus.
Young Boys Bern gegen Roter Stern Belgrad ist jetzt auch nicht so viel spannender.
Nee, das ist das gleiche Format. Das ist das gleiche Format. Schön, dass
Real Madrid in Brest.
Oh, aber Real Madrid hat noch so eine Mini-Chance. Ne? Ja, hat noch eine Mini-Chance auf Top 8. Und du willst, ich glaube, es geht dann auch noch ein bisschen um die Platzierung. Verlieren solltest du dann trotzdem nicht, weil dann kannst du noch ein bisschen nach unten rutschen. So. Es wird auf jeden Fall, ich glaube, schon sehr interessant. Handball-WM verfolgst du?
Klar.
Sehr gut. Gegen Portugal 50-50 Spiel. Portugal neigt man dazu, sagen wir, Portugal, was ist denn das für eine Handballnation, aber die haben bei dieser Weltmeisterschaft Spanien geärgert, Schweden geärgert und Norwegen geärgert. Also von daher,
die sind gut.
Roten. Ja.
Schweres Spiel.
Ja, gucken wir am Mittwoch. Packung.
Auf jeden Fall.
Toi, toi, toi. Samstag.
Wünsche ich dir auch.
Da bin ich ja uneigennützig. Da sage ich, okay, schlag doch einfach mal den Tabellendritten. Setz doch mal ein Ausrufezeichen in dieser dritten Liga. Siehst du? Und ich kann eben doch geben. Ich kann auch wünschen. Ich kann auch sagen, anders als Kollege Testro, der sagt, naja, ich bin unentschieden oder auswärtig. Nö, ich kann sagen, hier, könnt ihr ruhig machen. Samstag 14 Uhr. Kannst du das Derby gar nicht gucken?
Nee, leider nicht. Ich gerne geschaut, aber da habe ich dann doch noch richtig auszutun.
Sehr gut. Marco, pass gut auf dich auf.
Mein Lieber.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Ciao.
Ciao.
Das war das Rasengeflüster mit Pascal Testroth. Neue Folge gibt's dann im Februar. Bis dahin, passt gut auf euch auf und habt eine gute Zeit.
Das war das Rasengeflüster, der Fußball-Podcast. Danke fürs Zuhören. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast und überall dort, wo es Podcasts gibt. Mehr auch im Netz unter rasengeflüster.de.